sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 134. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie immer, mit dabei ist der liebe Wolf.
Nabend.
Und wir haben einige Spiele im Gepäck, die entweder überraschend waren oder besonders torreich waren, beziehungsweise den einen oder anderen Menschen zur Verzweiflung bringen. Ansonsten war es aber in der USL-Woche relativ ruhig. Oder was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, sie war etwas ruhiger, weil im Open Cup es quasi für die USL auch um nichts mehr ging. Also, wären da ein bisschen mehr Spiele gewesen mit USL-Beteiligung, hätte, glaube ich, sich der Hype ein bisschen verlängert. Aber da nur Pittsburgh im Rennen waren und die relativ schnell mit 4-1 abgefertigt worden sind, hat sich das, glaube ich, newstechnisch recht schnell wieder erledigt. Und ansonsten, glaube ich, sind alle Teams einfach gerade ungefähr dabei, die ersten Fazits zu ziehen, weil vor allem in der USL Championship jetzt offiziell ein Drittel der Regular Season durch ist und man ja schon ungefähr die ersten Trends erkennen kann. Heißt, wenn ich News hätte, wären es eher so abseits der USL aufgrund von Interviews, als jetzt wirklich, dass es News aus der Liga selbst wären.
Immerhin, alle Teams sind noch da, kein Team ist verschwunden, keine Trainerentlassung, ist ja auch mal gut. Dann springen wir doch einfach mal in die USL. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit einer Partie an, die definitiv nicht so geendet hat, wie man es erwartet hätte, weil am Ende war es eine 8-Tore. Es ist außerdem eine Partie, die einen zur Verzweiflung bringen könnte, wenn man Fan eines dieser beiden Teams ist. Wir werden am Ende wissen, welches Team es ist und auch wen es betrifft. Es geht natürlich um Indy 11 gegen Hartford Athletic. Was wäre jetzt erstmal so deine Erwartung gewesen von diesem Spiel vorab?
Also ich habe die Partie ja selber angeguckt oder zumindest bis 78 Minuten. Ich muss sagen, da beide Teams jetzt nicht die krassesten aktuell sind, hatte ich schon gedacht, dass es wahrscheinlich eher ein Indy-Sieg werden könnte. Nicht, weil ich Hartford für blöd hätte, sondern einfach nur, weil ich weiß, dass die ganz schön Verletzungspech haben. Aber ich sag mal so, die Partie war wirklich völlig wild. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, nur, dass du quasi ja auch wieder zu früh dann, was heißt wieder, dass du zu früh aufgehört hattest? Weil auch nach der 78. Minute war noch keine Ruhe in dieser wilden Partie.
Ich war leider irgendwann doch zu müde. Wenn man den ganzen Zeit am Arbeitstag maximal um 1 pennen muss und dann plötzlich eine Partie hat, die nachts um 3 ist, ohne dass man irgendwie Schlafumstellung hatte, dann hält man irgendwann plötzlich nicht mehr ganz durch.
Die Partie fing für die Gastgeber eigentlich ganz gut an. Nach 13 Minuten, ich überlege gerade bis dato, hatten da beide Teams Chancen? Ich glaube, beide Teams hatten sich erstmal so ganz langsam angetastet. Also davor gab es noch keine wirklich großen gravierenden Chancen. Zumindest erinnere ich mich an keine. Allerdings in der 13. Minute. Und in dieser Situation ist es ein Freistoß, der wird in den Strafraum hochgeschossen, kommt auch zu einem Spieler, der schießt aufs Tor, es wird allerdings rausgefaustet, soweit erstmal geklärt. Allerdings wirklich geklärt ist es nicht, weil danach entsteht erstmal ganz viel Gewusel an der Torlinie. Alle versuchen irgendwie den Ball ins Tor zu bekommen. Es dauert einen Augenblick, beziehungsweise sie versuchen, den Ball ins Tor zu bekommen oder zu verhindern, dass er ins Tor geht. Es dauert einen Augenblick und dann letztendlich ist er dann irgendwie hinter die Linie gedrückt worden. War jetzt kein wahnsinnig schönes Tor. Eher so ein chaotisches Tor. Vielleicht auch ganz repräsentativ für dieses Spiel.
Ja, ich würde mal sagen, verteidigen war wirklich Gift in dieser Partie. In Minute 26 war die Idee vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich fand aber den eigentlichen Spieler beeindruckender, denn Kyle Edwards liefert sich einen sehr, sehr schönen Sololauf, rennt in den Strafraum von Indy und wird dort zu Fall gebracht. Und der Sololauf hat wirklich ein sehr schöner Lauf an den Spielern vorbei, durch sie hindurch. Allerdings, mit dem Foul gibt es dann den Foul-Elfmeter und die Jungs von Hartford können ausgleichen. Das heißt, nur 12 Minuten nach dem ersten Tor fällt das zweite Tor Und damit kriegen wir den wunderschönen und wahrscheinlich auch spielentscheidenden Hüste-Ausgleich.
In der 32. Minute gehen die Gäste dann sogar in Führung. In dem Fall sehr, sehr gut gesehen und herausgespielt aufgrund eines langen Balls in den Strafraum. Und dort ist es dann relativ einfach für Kyle Edwards wieder, der den Ball bekommt und dann das macht, was er machen soll, nämlich das Tor.
Ich muss zugeben, Kyle Edwards hat mir in der Partie ganz gut gefallen. Ist immer so ein Spieler, der recht viel unter dem Radar läuft in der USL. Wenn er aber mal angemessen Spielzeit kriegt, liefert er eigentlich ab. Daher eine gute Idee, finde ich, in der Partie ihn zu starten zu lassen. Und ja, die gute Idee läuft für Hartford sogar noch ein bisschen länger. Denn in Minute 42 machen sie sogar das 3:1. Also von 0:1 auf 3:1 Führung. Die Szene war eine, die wir doch des Öfteren gesehen haben. Es gab einen Freistoß in den Strafraum. Vom rechten Pfosten, quasi vom linken Pfosten, wird das im rechten Pfosten rübergeköpft. Und Jordan Scarlett köpft ihn dann rein. Und ja, das war das 1:3 für Hartford. Alles sieht wieder gut aus. Und man konnte die gute, übliche Freistoßszene machen.
Und naja, es ist ja kurz vor der Pause, da könnte man von ausgehen, da fällt jetzt erstmal kein Tor mehr. Aber doch, in der zweiten Minute der Nachspielzeit vor dem Pausenpfiff kam es dann doch wieder zu einem weiteren Tor und es passierte ganz überraschend aufgrund eines Freistoßes. Der Freistoß wird in den Strafraum geschossen Richtung Lange Pfosten. Und dort muss man ja natürlich nur stehen, um dann das Tor zu machen. Und in dem Fall ist es Romario Williams, der genau richtig steht und den Kopf genau richtig hinhält und das Tor fällt.
War auch eine wirklich Ironie in der Partie, dass es einige Spieler gab, die erst vor kurzem beim jeweils anderen Team gespielt haben und jetzt besonders geworden sind. Also Siaha war ja eigentlich in der Offseason von Indy gekauft worden. Die haben ihn direkt an Hartford abgegeben. Dispe, der aber nicht spielte, war auch von Indy zu Hartford gewechselt. Und Romario Williams, der gerade das Tor gemacht hat, ist in der Offseason von Hartford zu Indy gewechselt. Das heißt, auf beiden Seiten gab es Spieler, die ganz frisch erst gegeneinander gespielt haben, die jetzt quasi für ihre neuen Teams wichtig geworden sind. Aber ja, anyway, 2:3 zur Pause. Da denkt man sich natürlich, was wollen die Trainer in den Pausen quasi bereden? Bei Hartford macht man bitte schon die Defensive zu, rockt die Partie locker runter, wir sind in Führung. Und bei Indy natürlich, wir wollen schnellstmöglich einen Ausgleich schaffen. Es dauerte knapp 20 Sekunden in der zweiten Halbzeit, bis Indy tatsächlich der Ausgleich gelang. Und da muss ich sagen, kann ich nicht mal dem Torwart die Schuld geben, weil es ein abgefälschter Ball gewesen ist. Denn Jack Blake kriegt den Ball im Strafraum, möchte eigentlich nach rechts unten schießen. Sein Schuss wird aber vom Bein des quasi Verteidigers abgefälscht, kriegt so eine total kuriose Flugbahn, sodass Siaha, der schon auf dem Weg in die andere Ecke war, nichts mehr machen kann. Der Ball geht rein, 3:3, Ausgleich für Indy 11 und ja, alles wieder offen.
Ja, so viel zu dem Plan von Hartford, die erste Halbzeit oder die zweite Halbzeit dann damit zu beginnen, dass man besser verteidigt. War nach 20 Sekunden dahin. Es war aber nicht das letzte Tor der Partie. In der 46. Minute dürfte das schon wieder gewesen sein, also wirklich darauf, hat sich Hartford dann überlegt, ja okay, wir würden schon gerne gewinnen, Punkte wollen wir super gerne mitnehmen, also brauchen wir noch ein Tor. In dem Fall ist es Young, der hatte vorher ja schon mal eine Vorlage gegeben. In dem Fall bekam er die Vorlage von Anderson, der ihn ganz gut bediente. Er stand zu dem Zeitpunkt an der rechten Strafraumgrenze, beziehungsweise innerhalb der Grenze dann, und schoss einfach mal aufs Tor. Setzte oben links rein, Tor zählte und war gar nicht so schlecht.
Es gab dann noch ein paar Szenen auf beiden Seiten, wo sowohl Siaha als auch der Satzkeeper von Indy ein paar gute Paraden zeigen konnten. Doch es blieb nicht bei dem Spielstand, denn in Minute 93, also 3 Minuten in der Nachspielzeit, ja, macht Hartford Dinge und kassiert ein Gegentor. Und diesmal war es wieder der ehemalige Hartfordianer Romario Williams, der den Ball am Elfmeterpunkt vorgelegt bekommt und mit Schmackes unten links reinhaut. Der Keeper, also Siaha, kann noch sein Händchen ranhalten, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend abfälschen. Das heißt 4-4, Romario Williams mit dem Doppelpack sowie Kai Edwards auf der anderen Seite. Und die Partie geht unentschieden aus. Ja.
Sehr frustrierend.
Unfassbar. Also die Hartford-Fans, die ich kenne, die waren von der Partie auch wenig begeistert und waren bei beiden froh, dass sie die Partie nicht live verfolgen konnten, weil sie arbeiten mussten. Auch sie schrieben halt so, Hartford macht Hartford-Dinge. Und ja, also das war wirklich eine Partie, wo die Defensiven definitiv das Spiel nicht nochmal sehen möchten. Offensiv, glaube ich, war es für beide Teams so ein Spiel, um sich Hoffnung zu machen, wie man wieder Tore schießen kann. Aber Heidewitzka, viele Gegentore, viele Tore, aber unterm Strich bringt es beiden irgendwie gar nichts. Weil ein Punkt mehr, ja, und genau die gleiche Tordifferenz wie vorher. Also, nicht sonderlich glücklich für beide Mannschaften.
Nee, überhaupt nicht. Also, ich finde auch aus Hartford-Sicht kannst du da nicht zufrieden sein. Du hast zwischenzeitlich 1-3 geführt. Die hättest du mit nach Hause nehmen können. Aber haben sie nicht gemacht, weil Hartford Dinge hat. Ja, es ist tatsächlich ein wenig frustrierend, wie dieses Team funktioniert. Und sagen wir es, wie es ist. Williams wird von mir keine Weihnachtskarte bekommen. Gehen wir mal in eine andere Partie. Nämlich Las Vegas, die, naja, mal wieder auch irgendwie so Las Vegas-Dinge machen. Irgendwie waren wir, die letzte Saison war ein bisschen untypisch, könnte man fast sagen. Aber in dieser Saison geht es schon wieder in die richtige Richtung. Na, natürlich nicht richtige Richtung, aber so aus Las Vegas-Perspektive, so wie man sie von früher kannte. Und dagegen als Gegner hatten wir El Paso. Was wäre so deine Erwartung gewesen nach dem Verlauf auch der Saison bisher?
Ich bin ehrlich, mir ist immer noch ein Rätsel, wieso sich Las Vegas ausgerechnet Antonio Nocerino geholt hat. Also der Trainer, der Miami zum, wie sagt man so schön, Wooden Spoon der letzten Saison geholt hat, also das schlechteste Team der Liga, der soll dann das Team weiter an der quasi Topspitze halten, nachdem sie das eine Jahr top mit Sanchez als Trainer hatten. Habe ich nicht verstanden. Ich habe von vielen Leuten aus der USL-Community gehört, dass Vegas auch deutlich beschisseneren Fußball spielt. Also von der Art und Weise, wie sie halt spielen. Und da El Paso auf einem recht guten Weg war, hatte ich schon erwartet, dass sie den Sieg holen können. Ich fand sie aber unterm Strich jetzt auch nicht so überzeugend. Also es gab so zwei gute Szenen, aber der Rest war jetzt auch jetzt nicht auch mit der Zunge schnalzen, fand ich.
Also was mir aufgefallen ist, beide Teams hatten ihre Chancen und beide Teams hätten da definitiv mehr draus machen können und müssen. Aber es war keine eindeutige Partie, wo man sagen könnte, da war jetzt ein Team dabei, was definitiv den Sieg verdient hat, sondern beide hatten gute Situationen oder gute Phasen, könnte man sagen. Es fing allerdings schon recht früh für die Gastgeber ziemlich gut an. Und in dem Fall ist es einfach eine sehr fahrlässige Klärung einer Situation der Verteidigung, die den Ball zwar abnehmen konnten, aber dann nicht vernünftig aus dem Strafraum rausspielen. Und Patrick Leal ist derjenige, der sich den Ball dann schnappen kann, einfach einen ganz kurzen Pass auf Rodriguez macht. Und Rodriguez macht dann das Tor, wie er es machen soll. Hat er auch ein bisschen Platz und kann entsprechend auch agieren.
Ich muss sagen, mir gefällt Johnny Rodriguez seit Jahren ja schon. Auch wenn ich ihn im Gegensatz der Kommentatoren jetzt nicht als klassischen Stürmer sehen würde, so wie sie ihn bei dem Tor bezeichnet haben. Aber ja, war gut gemacht und auch schwer zu halten für den Keeper, da also keine Vorwürfe an den Ersatzmann bei El Paso im Tor. Aber Stichwort schön gemacht, wenn du nicht vor der 37. Minute hast, würde ich gerne die Szene nehmen. Denn in Minute 37, also 30 Minuten später, kam El Paso so richtig erstmal zu einer sehr guten Torchance. Und da sahen wir einen Spieler, der seit Wochen für El Paso am Blühen ist. Und das ist der Sohn des Trainers, seines Zeichens Wilmer Cabrera Jr., also der Spieler. Und der musste in der Partie auch nicht viel mehr machen, als die guten Vorlagen zu verwerten. In dieser Szene war es die folgende Szene. Von rechts bekam er eine Flanke perfekt vorgelegt. Die Flanke saust nicht direkt zu einem der Pfosten, so wie man es meistens kennt, sondern so eher in den groben Vorraum des Tors in Richtung Elfmeterpunkt. Wilmer Jr. sieht den Ball anfliegen und schmeißt sich, ja, könnte man sagen, mit dem Kopf voran in den Ball und schafft es, den Ball per ja, Flugkopfball unten links reinzuhauen. Raiko Arozarena im Tor von Vegas kann da gar nichts machen. Kopfball 1-1, El Paso gleicht aus und Wilmer trifft mal wieder.
Für Las Vegas wäre das eine gute Möglichkeit gewesen, dass sie einfach mal ihr Torinstinkt jetzt rausholen und dann Tore schießen. Sie hatten mehrere wirklich ziemlich gute Chancen, darunter auch einmal die Situation, dass sie mit dem Ball quasi vor dem fast leeren Tor standen. Es war nur noch der Torhüter da, aber mit einem gut platzierten Schuss hätte man den Ball da relativ einfach aufgrund von reichlich Platz auch ins Tor setzen können. Aber der Ball wurde gefühlt 20 Meter über das Tor gesetzt und das zeichnete sich immer wieder mit den Chancen auch von Las Vegas aus. Und brachte dann vielleicht auch ein bisschen die Strafe. Nämlich in der 64. Minute ist es wieder Wilmer Cabrera Jr., der den Ball zugespielt bekommt, nämlich von Avila. Der hatte sich den Ball, ja, nachdem der Torhüter ihn hat so ein bisschen abtropfen lassen und auch da wieder nicht vernünftig geklärt wurde von den Verteidigern, konnte er sich den Ball als erster schnappen, einen ganz kurzen Pass rüber zu Cabrera Jr. und der konnte ihn dann auch flach einfach reinsetzen, der Ball war drin und dann stand es 1-2 für die Gäste.
Dabei blieb es auch tatsächlich unterm Strich, denn von Vegas sah man abseits ein, zwei Schüsschen, die eher neben das Tor als auf das Tor gingen, nicht wirklich viel mehr in der Partie. Und so gewinnt El Paso in Vegas mit 2-1. Und nachdem Vegas erst am Wochenende mit 5-0 von Sacramento abgeklatscht worden ist, war das keine gute Leistung gegen El Paso. Und ganz frisch, heute Nacht hat Vegas erneut gespielt. Also für uns ist heute Donnerstag. Und Vegas verlor gegen Phoenix Rising mit 1-0. Und an der Stelle möchte ich unseren Deutschen Patrick Harkowski lobend hervorheben. Denn er hat erneut einen Elfmeter gehalten und so seiner Mannschaft den Sieg festgehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und daher ja. Vegas mit 3 Pleiten in ja, knapp 7 Tagen. Erst gegen Sacramento, dann gegen El Paso und jetzt gegen Phoenix. Man könnte sagen, obwohl der Großteil des Kaders da geblieben ist, mit dem neuen Trainer läuft es ungefähr so wie mit Miami letzten Jahres. Vielleicht doch ein Muster, wenn man den Miami-Trainer verpflichtet hat.
Gut möglich, gut möglich. Was mir auf jeden Fall auch wieder aufgefallen ist, die Trikots da hinten mit der goldenen Schrift und den goldenen Nummern, das zieht nicht. Also, ich hab's nicht gefühlt. Direkt der nächste Minuspunkt bei Vegas.
Ich wollte nur kurz sagen, ich bin nicht bei dir. Ich habe die Trikots ja auch am Anfang aus der Nahdistanz gesehen. Irgendwie dachte ich, da kommt für mich kein Vegas-Feeling rüber. Viele fanden es irgendwie gut, weil sie meinten, es wäre mal nicht Klischee-Vegas-technisch ein Ich-bin-aus-Las-Vegas-Trikot. Aber ich finde es natürlich echt langweilig und daher bin ich ganz bei dir. Das Trikot weckt bei mir gar nichts, außer Schulterzucken.
Ja, und die goldene Schrift ist teilweise nicht wirklich gut lesbar, also muss nicht sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann haben wir noch 2 weitere Ligen, über die wir sprechen wollen. Also bis gleich bei Sideline, der US-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hey, von da innen geplankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der US-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt in die League One. Dort haben wir uns eine Partie ausgesucht von einem Liga-Neuling. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal über sie gesprochen, die zu Hause spielen durften. AV Alta hatten Charlotte Nienens zu Gast. Auch in diesem Fall die Frage, was wäre vor dem Spiel deine Erwartung gewesen?
Also ich muss sagen, ich bin so gemischt Charlotte ist eigentlich eine ganz okaye Mannschaft, war jetzt aber auch nicht immer krass stabil. Bei Avi hat irgendwie stark angefangen, aber hat in den letzten Wochen jetzt auch nicht so krass gespielt, dass ich sagen würde, hey, die überzeugen mich jetzt. Also ich glaube, ich wäre eher so von einem 1-1, 2-2 maximal ausgegangen. Ich glaube, ich hatte ein 2-1 für Charlotte getippt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass Evie sehr stark angefangen hatte, dann jetzt zuletzt eine recht schwache Phase hatten. Schauen wir uns mal an, wie die denn tatsächlich lief. Hast du vor der 23. Minute dir irgendwas Besonderes notiert?
Ja, dass mir aufgefallen ist, dass das Spiel ja auch mal im Hellen stattfinden kann. Oder zumindest starten kann. Und meistens sahen wir halt die Avi-Alter-Spieler halt irgendwie gefühlt nachts um 3 im komplett dunklen Stadion. Und jetzt sahen wir mal das Stadion im Hellen. Und das war irgendwie eine ganz interessante Perspektive, muss ich sagen. Und das fiel mir als erstes auf. Und ansonsten gab es halt noch eine schöne Parade in der zweiten Minute. Denn der Ersatzkeeper von Avi-Alter, Smith, hat einen krachenden Fernschuss von Daye gut halten können. Aber ansonsten habe ich dann nichts mehr vor deiner 23. Minute.
Was mir sich noch aufgefallen war, entweder war es dort sehr, sehr windig oder, also ich weiß nicht, was da los war, aber der Sound war sehr mies. Es klang, als würde da die ganze Zeit sehr viel Wind in das Mikro schallen. Und ja, als Andenken sozusagen daran nehme ich heute auch ohne Popschutz auf, deswegen hört ihr auch immer schön Wind im Mikro, damit ihr euch ein bisschen so fühlt wie dieses Spiel, obwohl es nicht halb so schlimm ist wie der Sound bei Aviator in dem Fall. Aber gehen wir in die 23. Minute. Dort wird ein langer Ball in den Strafraum gespielt und letztendlich ist es dort Maroon, der irgendwie vor dem Torhüter dann noch an den Ball kommt und ihn über den Torhüter wegchippen kann. Wie viel das war tatsächlich gewollt und gekonnt war, ist eine andere Frage. Da war bestimmt auch ein bisschen Glück dabei. Aber ja, er nimmt das Tor mit und dementsprechend führen sie mit 1-0. Aber er heißt natürlich nicht Maroon, sondern Maroon. Ordentlich aussprechen.
Das war auch so ein Ding, was du gefühlt einmal in deinem Leben machen wirst als Torschütze. Aber wirklich lohnenswert. Ja, Avi, oder Avi hoch 2, wie ich sie gerne nenne, weil sie zweimal AV in ihrem Logo haben, die haben ein bisschen gebraucht, um in die Partie zu finden. Und da war es dann Minute 45 plus 2, also schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Cerritos den Ball im Strafraum vorgelegt bekommt und ihn dann bequem unten rechts reinhaut. War ein okayer Schuss, war jetzt kein Tor des Monats, aber wenigstens der wichtige Ausgleich für die Heimmannschaft, die mir dann, wie ich fand, mit fortlaufender Zeit doch besser gefallen hat als Charlotte. Kann aber auch an den Trikots von Charlotte gelegen haben, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich überlege gerade, hatte Charlotte die hellen Trikots?
Ja, diese hellen, cremigen mit diesen seltsamen Pinstripes.
Ja, ja, genau. Ich mochte die Trikots von Avi Alter irgendwie, die haben mich angesprochen. In der 82. Minute habe ich jetzt noch eine Szene. Hast du davor noch eine?
Tatsächlich nur, dass es noch eine gute Parade gab, die mir gut gefallen hat. Denn in der 48., also in der zweiten Halbzeit, kriegte Villalobos einen sehr, sehr schönen Fernschuss auf die rechte obere Ecke gezogen. Und Levi, der Torhüter von Charlotte, schafft sogar den Ball im Flug zu fangen. Das ist nicht mal diese klassische Patsche-Handparade, wirklich quasi hochspringen und festhalten. War eine sehr schöne Parade vom Keeper, die hat mir gefallen. Und das war auch, wie ich fand, noch das Einzige vor der Szene, die du noch hast.
Ja, sehr viele Szenen gab es irgendwie nicht, hatte ich den Eindruck. In der 82. Minute haben wir allerdings noch eine sehr schöne Szene. Dort gibt es wieder einen sehr, sehr langen Ball, der in den Strafraum geschossen wird, bis hinten fast an die Grundauslinie. Und von da aus wird einfach nur ein Setzerpass in die Strafraummitte kurz vors Tor gemacht, weil dort steht Eduardo Blancas. Und dadurch, dass er wirklich mittig fast vor dem Torhüter steht, ganz kurz vorm Tor, hat es recht einfach, den Ball dann ins Tor zu kicken und genau das macht er auch, sodass es für Avi Alter in der 82. Minute dann 2-1 steht.
Und so ging auch die Partie dann zu Ende tatsächlich. Es gab dann nicht mehr viel zu sehen. Avi Alter gewinnt und was ich interessant fand, war doch die Diskrepanz zwischen auf einer Seite überlegen sein, auf der anderen Seite nichts draus machen können. Also wir hatten als Beispiel 41-59% Zweikampf für Charlotte. Also sie hatten deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen. Ein Drittel zu zwei Drittel gewonnene Luftzweikämpfe für Charlotte. Mehr Schüsse, doppelt so viele Torschüsse. Aber die Effizienz lag halt eben bei Avia Alter, die dann die Partie gewinnen konnten. Hat mir gut gefallen, tatsächlich.
Und man muss auch zugeben, von den neueren Teams sind sie schon auch trotz der schwächeren Phase zwischenzeitlich das mit stärkste Team. Und bis dato überzeugen sie mich eigentlich ganz gut. Also das ist schon ganz durchdacht, was sie da bis dato aufgebaut haben. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung noch könnte das ein ganz interessantes Team auf Dauer werden.
Bin ich bei dir. Also Naples gewinnt noch ein bisschen besser von den neuen Teams, aber ansonsten bin ich ganz bei dir.
Hatten die nicht am Wochenende? Ich weiß gar nicht, ob die verloren oder gewonnen hatten.
Die haben gegen Omaha gewonnen, nach einer schwächeren Phase vorher.
Ja, genau, 3-1 gegen Omaha. Ja, Union Omaha natürlich die Enttäuschung bis dato der Saison. Aber hast du noch was zu League One?
Ja, ein kleines Interview, was ich gerne empfehlen möchte. Und zwar völlig uneigennützig, obwohl ich da eine Rolle spiele. Denn ich habe ein Motto im US-Fußball, dass ich gerne auch den quasi Ungesehenen eine Chance geben möchte. Und ich hatte dazu die Gelegenheit, denn ich habe den Torwarttrainer von Portland Hearts of Pine interviewt, meinem USL-Team aus der League One. Denn es war sehr interessant, mal mit einem Torwarttrainer zu reden, die ja oft in meinem Schatten des eigentlichen Cheftrainers stehen. Und für alle, die gerne mal einen Blick in quasi die Torwart-Ecke auf dem Fußballplatz haben wollen, wissen wollen, wie man den Locker-Room managt, wenn man vielleicht einen Torwart hat, der halt eben nicht spielen darf. Ja, es war ein sehr lehrreiches Interview. Er hat eine Menge erzählen können, auch über seine Zeit als Torwarttrainer, in seiner Zeit bei den Refs und so weiter. Und das wäre tatsächlich mein Tipp. Wir werden sie in den Shownotes wahrscheinlich verlinken und vor allem haben wir sie auch schon bei Box2Box auf Twitter gepostet. Nur noch mal ein Tipp, knapp 30 Minuten, sehr gut zu hören. Und für alle, die Torhüter mögen, immer eine gute Idee, mal reinzuhören. Denn ja, oft sind sie ja im Mittelpunkt, ob sie es wollen oder nicht.
Klingt gut. Hast du vielleicht noch weitere Interviewvorschläge?
Ja, ein zweites und das ist für die Super League. Denn es gibt ja ein Team, das sind die Jungs und die Damen von Spokane. Das Männerteam ist ja Spokane Velocity und das Frauenteam ist Spokane Saphir. Und die, man könnte sagen, beste Spielerin der Liga, zumindest für die meisten, ist ja Emina Ekic, die bosnische Nationalspielerin, die mit einigen Toren und Vorlagen auffällt. Und sie war bei der Spokane Soccer Show als Gast eingeladen, einem Podcast über eben Spokane. Und es war ein sehr, sehr interessantes Interview. Also von einer Spielerin selber zu hören, die ursprünglich in die NWSL gehen wollte, die dann auch ihre Reise nach Australien gemacht hat, die über das Leben in der Super League und generell berichtet, kann ich nur empfehlen. Also einen Blick in die Kulissen zu bekommen, auch wie das mit der Super League funktioniert und generell so die Prioritäten von den Spielerinnen. Sehr, sehr lehrreich. Und das wäre so mein Tipp, auch zum Hören. Auch das verlinken wir euch gerne in den Shownotes der Episode. Aber wer es gern suchen möchte, bei Spotify oder YouTube, Spokane Soccer Show und da dann ein Interview mit Emina Ekic. Sehr interessant, sehr lehrreich und vor allem, wie oft hört man schon ein Interview mit einer Nationalspielerin?
Klingt gut. Gut, Spokane hat leider am Wochenende jetzt nicht gespielt. Die spielen jetzt erst am kommenden Wochenende wieder, da ihr letztes Spiel in der Saison. Und mal ein Blick in die Tabelle sagt, das sieht noch ganz okay aus. Also sie spielen gegen Fort Lauderdale und aktuell sind sie auf Platz 4, damit in den Playoffs. Allerdings dicht gefolgt von Dallas, Trinity und Brooklyn, die jeweils auch noch die Chance hätten. Mal sehen. Also vielleicht sehen wir sie dann nochmal in den Playoffs. Aber wir sehen uns mal eine andere Partie an, nämlich die Partie zwischen Tampa Bay Sun FC, die DC Power zu Gast hatten. Tampa Bay hat ja eine durchaus gute Saison bis dato. Sie hatten 11 Siege, 10 Unentschieden und 6 Niederlagen. Und damit zum Zeitpunkt vor dem Spiel 43 Punkte. Sie sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Und dementsprechend eine solide Saison auf jeden Fall. DC Power dagegen war ja lange Zeit ganz unten in der Tabelle. Das war lange Zeit gar nichts, haben sich dann zwischenzeitlich gefangen, hatten da eine recht gute Phase, sind allerdings immer noch nur auf Platz 7 von 8 und haben mal 5 Siege, 8 Unentschieden und 14 Niederlagen, sind damit bei 23 Punkten und haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Es gibt also eine gewisse Tendenz, wer in diesem Spiel Favorit sein könnte. Wie lief denn die Partie?
Ich muss sagen, extrem einseitig. Also ist ja nicht so, dass DC Power wirklich ein krass gutes Team gewesen wäre in der Saison. Aber auch sie hatten ja schon ein paar stärkere Phasen gehabt. Und in der Partie gab es außer einem Torschuss, der zur Verletzung der Torhüterin geführt hat, eigentlich gar nichts Großes zu melden für DC. Also ich glaube, in der 12. Minute ungefähr war das, da hatte DC einen Angriff. Der Schuss kam aus kurzer Distanz auf Schneider im Tor von Tampa. Sie konnte den Ball halten, hat sich dabei so unglücklich verletzt, dass die eigentliche Stammkeeperin Ashley Orkos eingewechselt werden musste. Und das war schon im Wesentlichen für DC in der ganzen Partie. Also viel mehr ist mir da echt nicht aufgefallen.
Na, mir ist eine Sache aufgefallen. Abgesehen davon, dass die Kommentatorin meinte, bei dieser Torschance, die übrigens in der 6. Minute war, dass da nicht genug Power hinter dem Schuss stand. Ist schon ironisch, wenn du DC Power heißt. Aber ich hatte schon den Eindruck, sie fangen recht stark an. Also sie hatten kurz danach nochmal eine Torschance, die dann nicht gut umgesetzt war und auch nicht wirklich relevant war. Aber man hat schon gemerkt, eigentlich wollen sie in dieser Partie schon sehr stark auffahren und recht schnell möglichst in Führung gehen. Allerdings hat es nicht so ganz funktioniert, weil in der 22. Minute gibt es dann mal wieder den ganz klassischen langen Ball, der sehr gut platziert war, muss man sagen. Und in dem Fall von Sydney Novello gut in Empfang sozusagen genommen wurde. Sie konnte sich dann tanzend sozusagen gegen zwei Verteidigerinnen durchsetzen und aus spitzen Winkel einfach aufs Tor schießen. Man muss dazu sagen, zum einen, der lange Ball war schon sehr gut platziert, aber die Variante oder die Art und Weise, wie Sydney Lavello da arbeitet, ist wirklich sehr, sehr gut. Das sieht sehr gut aus.
Ich bin da ganz dabei. Also ich muss sagen, wenn ich so zwei Spieler von Tampa in der Saison bisher wirklich des Öfteren lobend rausstechen musste, dann war es halt wirklich Ashley Orkos im Tor und im Sydney Lavello, die einfach technisch sehr gut ist, die auch regelmäßig für Tore und Vorlagen sorgt. Also sie hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da bin ich ganz bei dir. Und Stichwort gut gefallen. Hast du noch vor dem 2-0 etwas? Gut, dann nehme ich das nämlich. Es dauerte dann bis zum Anfang der zweiten Hälfte. Und dort gab es dann das zweite Tor für Tampa. Und da verwirrt es mich, dass es zwei verschiedene Namen für die Torschützen gab. Auf jeden Fall, wir sehen hier die klassische Situation, wenn man versucht, die Abwehr zu überspielen. Denn Natasha Flint hat den Ball und lupft ihn quasi sehr weit nach vorne über die Abwehrreihen der Spielerin von DC rüber. Flö kriegt den Ball im Strafraum quasi dadurch vorgelegt und schafft es, die Keeperin, die rausstürzt, zu tunneln und den Ball unter ihr hindurch ins Tor zu schießen, zum 2-0. Kurios finde ich nur, dass sie bei der Super League-Webseite als Nielsen quasi benannt wird. Deswegen, ja, eine Skandinavierin trifft zum 2-0. Nur ihr Name ist ein bisschen unklar.
Ich gucke gerade, aus welchem Team ist denn Nielsen? Ich bin mir gerade unsicher.
Bei Tampa steht sie jetzt Nummer 13 drin, und aber laut Kommentatorinnen war es Flö mit dem typisch nordischen O mit dem Strich durch. Auf jeden Fall die Szene an sich, während die Beine noch nachguckt, war wie gesagt ganz klassisch, langer Ball nach vorne von Flint. Flö kriegt den Ball und tunnelt die Keeperin zum 2-0. War eine recht einfache Szene, gut gemacht und damit das 2-0 kurz nach der Pause und damit quasi schon die Vorentscheidung. Weil auch wenn ein 2-0 die gefährlichste Führung ist, hat ja DC bisher nicht wirklich viel beigetragen, um irgendwie gefährlich zu wirken.
Ja, witzigerweise bei Footmob taucht Nielsen gar nicht auf. Und ja, auch bei Footmob wird auch Flö genannt. Und sie ist ja auch von den Kommentatoren benannt worden. Die Vorlage von Flint war sehr, sehr gut. Auch sie ist in der Saison schon ein paar Mal sehr positiv aufgefallen und hat da sehr gute Situationen schon erarbeitet. Was in dieser Partie auffällt oder bemerkenswert war, ich fand die Leistung von der Torhüterin von DC Power sehr stark. Also, dass DC Power verloren hat, lag nicht an ihr, weil sie mehrfach sehr, sehr gute Chancen da nochmal rauspflücken konnte. Und die Tore, die gefallen sind, da ist manchmal auch ein bisschen Pech dabei. Klar, wenn du getunnelt wirst, blöd. Aber sie hat für DC da hinten noch den Kasten sehr, sehr ordentlich. Mit einer anderen Torhüterin hätte, wäre das Ergebnis vielleicht ein ganz anderes gewesen. Von daher durchaus hohe Anerkennung. Und für Tampa Bay bedeutet das, dass sie in den Playoffs dann ein Recht auf ein Heimspiel haben werden, wenn sie entsprechend weit kommen können.
Ich muss sagen, ich würde dir zustimmen. Also Aquino im Tor von DC gefiel mir auch gut. Die hat zwei gute Paraden in der 66. und 65. hatte. Und bei Tampa würde ich sagen, wenn sie stabil spielen, sollten sie schon recht weit kommen. Aber da ja sie, wie die meisten anderen Super League-Teams, oft auch so Schwächephasen hatten, ja, wenn sie Pech haben, haben sie die genau wieder zu den Playoffs. Daher, ich hoffe, sie werden eine gute Leistung abliefern. Denn außer ihnen und Carolina gibt es, finde ich, relativ wenig überzeugende, stabile Teams.
Ja, und wie vorhin schon mal gesagt, zwei Teams haben da jetzt noch die Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und aktuell die besseren Aussichten haben Spokane und Fort Lauderdale, die beide am Wochenende gegeneinander spielen werden. Leider zu einer recht unschönen Zeit aus deutscher Perspektive, nämlich um 3 Uhr. Aber ich würde behaupten, das ist das Spiel, wenn man sich ein Spiel aus der Super League ansehen will, was an diesem Wochenende das Interessanteste sein wird. Ich denke, beide Teams werden da versuchen, möglichst die 3 Punkte mitzunehmen, weil die Verfolgerinnen im Hintergrund, die stehen da sehr, sehr dicht und wollen natürlich am liebsten auch in die Playoffs ziehen. Das heißt, wer diese Partie verliert, könnte da am Ende nochmal aus den Playoffs rausfliegen. Hast du ansonsten noch ein anderes Spiel, was du empfehlen würdest?
Tatsächlich gerade nicht wirklich. Also ich kann nur generell den Jägermeister Cup empfehlen, weil der am Wochenende stattfinden wird, also der USL Leagues Cup, und dass da ja einige Spiele geben wird, die zwischen der League One und der Championship stattfinden, wo man so wieder sehen kann, wie gut die Qualität oder eben nicht die Qualität zwischen den einzelnen Ligen oder Teams ist. Und das wäre so mein genereller Tipp. Also guckt euch die USL-Spiele an, die dürften unterhaltsam werden, auch die Duelle zwischen eben der Super League, nicht der Super League, der Championship und League One Teams. Mein Tipp fürs Wochenende: gönnt euch die Spiele. Und wie immer, ihr kennt das schon, ihr müsst die nicht live gucken, ihr könnt auch auspennen und morgens beim Kaffee und bei den Brötchen die Spiele im Real Life nachgucken.
Wobei witzigerweise unsere Teams schon wieder zu sehr soliden Zeiten spielen. Hartford spielt um 22 Uhr gegen Westchester. Und Hearts of Pine spielen um 23 Uhr gegen die City FC.
Ja, ich meckere nicht, ich freue mich, dass so mein Spiel vor Mitternacht beginnen zu haben, immer gerne.
Nimmt man gerne mit. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, soll es das für diese Woche gewesen sein.
Nö, ich bin glücklich, wieder aufgenommen zu haben und hoffe, dass ihr alle viel Spaß mit der USL und den auch von uns erwähnten Interviews haben werdet.
Dann gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen bei Facebook unter YouSoccerNews und bei Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Da geht's dann natürlich um den Jägermeister Cup, um die Platzierungen in den Playoffs in der Super League und natürlich generell die anderen Ligen, die sonst noch mit dazu gespielt haben. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche. Bis dann.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.